Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Wir erleben gerade Tage, in denen sich die Weltlage fast täglich verschiebt. Donald Trump sorgt mit drastischen Ankündigungen, unberechenbaren Vorstößen und provokativen Aussagen für maximale Unruhe. Und parallel eskaliert der Krieg gegen Iran. Das ist eine gefährliche Mischung aus militärischer Eskalation, politischer Volatilität und wachsender Unsicherheit weltweit.
Ja, und gleichzeitig beobachten wir, wie autoritäre Parteien in Europa zunehmend an Zustimmung gewinnen. Und das auch in Deutschland. Da liegt die AfD in Umfragen teils auf historischen Höchstständen. Und viele Menschen haben das Gefühl, Demokratie ist brüchig.
Und doch lohnt ein zweiter Blick. Denn Demokratien haben in ihrer Geschichte immer wieder Angriffe erlebt. Von innen und von außen. Und sie haben überlebt. Watergate, Spiegel-Affäre, Terrorismus in den 70er Jahren, massive politische Polarisierung.
Ja, eine spannende Frage ist, was macht die Widerstandskraft demokratischer Systeme aus? Warum brechen sie nicht so leicht zusammen, wie es manchmal scheint? Und was können wir selbst tun, um sie zu stärken? Genau darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Christoph Möllers.
Christoph Möllers ist einer der renommiertesten Staatsrechtler Deutschlands. Er ist Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit Verfassungsrecht, Demokratie, Gewaltenteilung und der Frage, wie politische Ordnung unter Druck funktioniert. Er analysiert Demokratie nicht nur juristisch, sondern auch philosophisch. Als lebendiges System, das von Institutionen, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern getragen wird.
Ja, und ganz besonders interessiert uns, wie resilient sind unsere demokratischen Institutionen denn wirklich? Und sind Gerichte, freie Medien und Zivilgesellschaft vielleicht sogar die stillen Helden unserer Zeit? Und wie viel Alarmismus verträgt eine Demokratie, ohne selbst Schaden zu nehmen?
Ja, guten Tag erstmal.
Wir haben immer eine Einstiegsfrage, die wir allen unseren Gästen stellen, Professor Möllers. Wenn Sie auf die aktuelle Lage schauen, gesellschaftlich, politisch, international, welche Entwicklungen bereiten Ihnen persönlich die größten Sorgen?
Also die größte Sorge bereitet mir, glaube ich, dass der Angriff auf so liberale Demokratien gleichzeitig von innen und von außen kommt und dass man also nicht einfach nur sagen kann, wir haben ein innenpolitisches Problem mit einer rechtsextremistischen Partei oder wir haben ein geostrategisches Problem zwischen Russland und den USA, sondern wir haben halt beides und beides verstärkt sich wechselseitig und beides arbeitet auch Hand in Hand miteinander. Und das ist natürlich schon etwas, wo man dann vielleicht auch schlecht schlafen kann, wenn man zu Ende denkt.
Wir haben es ja eingangs schon erwähnt, Herr Professor Möllers, Donald Trump, wir könnten es jeden Tag beobachten, demoliert mit Kräften die Demokratie seines Landes. Und auch in Europa erstarken ja autoritäre Parteien und weltweit geraten demokratische Standards unter Druck. Ich frage mich, erleben wir gerade eine echte historische Bedrohung der Demokratie oder überschätzen wir vielleicht die Gefahren?
Ich würde schon sagen, dass es eine historische Bedrohung ist, was ja noch nichts darüber sagt, wie es dann am Ende ausgeht. Aber ich denke schon, dass wir das jetzt so nicht erlebt haben in den letzten, also im Grunde seit der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir im Grunde so eine richtige, sagen, ja, Systemalternative eigentlich im eigenen System bekommen und sozusagen die Möglichkeit, dass das System komplett umgeschrieben wird, auch von innen. Das kennt die Geschichte der Bundesrepublik jedenfalls nicht und das kennt die Geschichte eigentlich der meisten westeuropäischen Staaten auch nicht. Die USA sind immer noch mal so ein bisschen anders. Einerseits sind sie viel älter und es gibt mehr Kontinuität und andererseits gibt es innerhalb der Kontinuität dann auch wieder heftigere Ausschläge. Da bin ich mir immer gar nicht so sicher, wie ich das bewerten soll. Auf der einen Seite kann man sagen, die USA sind im Moment in einer ganz großen Krise und natürlich ist der Trumpismus was anderes als das, was wir im Moment in Deutschland erleben, wo wir erstmal noch in relativ gesicherten Institutionen Bestand haben. Aber auf der anderen Seite sind die Amerikaner auch vielleicht schneller darin, sich auch wieder zurückzuentwickeln oder wieder sozusagen einen demokratischen Weg zu beschreiten. Das System ist halt anfälliger vielleicht sogar in gewisser Weise für institutionelle Umkehrungen, aber dann auch wieder offener dafür, auch wieder zurückzukommen.
Das finde ich ganz spannend, dass Sie das sagen, dass es dann eben auch wieder diesen Weg zurück gibt. Es gibt ja andere Experten und Expertinnen, die beispielsweise davon ausgehen, dass schon jetzt so viel zerstört ist, dass es ein Zurück nach all dieser Disruption gar nicht mehr in der Form geben kann.
Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, was man sich unter Zurück vorstellt. Nicht? Also die Frage, ob es jetzt in Amerika noch freie Wahlen gibt, ob das sozusagen, ob es auch sowas gibt wie eine friedliche Transition von einer Trump-Administration zu einer anderen demokratischen, die ist, glaube ich, die weiß keiner so richtig. Ich glaube, das ist gerade, da gucken jetzt alle sozusagen auf wie die Schlange aufs Kaninchen auf die Schlange auf die Midterm-Elections. Und da würde ich sagen, das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir gerade jetzt auch mit dem Krieg, der ihn, glaube ich, schon in eine große Krise bringt, den Trumpismus, wir nochmal sowas kriegen wie eine andere Wehrheit und dann vielleicht auch eine Rückkehr zu einer anderen Regierung. Das heißt aber allerdings auf der anderen Seite jetzt nicht, dass alles so bleiben, wieder zurück wird, wie es war. Nicht? Also, dass wir wieder diesen friedliche Auseinandersetzung zwischen Republikanern und Demokraten, die vielleicht auch nie so ganz so friedlich war wie in Europa, haben, sondern das heißt natürlich schon, dass die Auseinandersetzung irgendwie weitergeht. Das scheint mir überhaupt vielleicht so ein bisschen ein wichtiger Hinweis zu sein. Ich glaube, die Erwartung ist immer, die eine Seite glaubt immer, es bricht alles zusammen in nächster Zeit. Und die andere Seite glaubt immer, wir kommen in so einen Zustand zurück wie die alte Bundesrepublik. Und wahrscheinlich stimmt beides nicht, sondern wir kriegen im Grunde eine permanente Auseinandersetzung über die Fundamente der liberalen Demokratie. Die wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre nicht aufhören, was nicht heißen muss, dass sie deswegen auch zusammenbricht.
Ist nicht das Grundproblem vielleicht, dass die beiden Seiten, in den USA gibt es ja eigentlich nur die zwei großen Lager, dass die so sich gegenüberstehen, als inzwischen, dass es tatsächlich Feinde sind, dass es nicht mehr politische Wettbewerber sind, sondern tatsächlich feindliche Lager, die natürlich in ihrer Regierungszeit bestmöglich Politik in ihrem Sinne machen, aber gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür schaffen, dass das Umkehren, wenn sie die nächsten Wahlen verlieren würden, schon massiv erschwert wird, weil mit Besetzung von Richtern, mit Gesetzen, die in der Zukunft nur sehr, sehr schwer mit Verfassungsänderungen und entsprechenden Mehrheiten wieder umzudrehen sind, ist das nicht ein zentrales Element auch für eine, ja, oder eine zentrale Gefahr für die liberale Demokratie in solchen Ländern?
Naja, also auf der einen Seite ist es natürlich in den USA immer ein bisschen robuster als bei uns, ja. Ne? Das würde ich schon auch sagen. Also die Auseinandersetzung ist immer härter. Auf der anderen Seite würde ich jetzt das nicht so, sagen wir mal, nicht so irenisch neutral formulieren wie Sie, sondern ich würde schon denken, da ist eine Asymmetrie, nicht? Also Feinderklärung gibt es eigentlich im Moment nur von der einen Seite, nicht? Also ich kann nicht sehen, dass die Demokraten die Republikaner zu Feinden erklärt haben. Ich kann nicht sehen, dass die jetzt behaupten, die Welt würde untergehen, nur weil Republikaner gewählt wird oder so, sondern das kommt jetzt immer nur tatsächlich nur von Republikanern. Das ist ein asymmetrischer Prozess. Das sieht man, glaube ich, auch an der relativ gut erforschten Art und Weise, wie sich die politischen Haltungen entwickelt haben in beiden Parteien, dass wir da im Moment jedenfalls die Radikalisierung doch mehr auf der einen als auf der anderen Seite sehen. Und klar, es ist nicht einfach. Also ich glaube auch, dass man da nicht einfach wieder an so einen Punkt zurückkommt. Auf der anderen Seite, gerade jetzt, was das Verfassungsrecht und die Richterbesetzung und diese ganzen Sachen angeht, sind die amerikanischen Institutionen da eigentlich eher flexibler als jetzt kontinentaleuropäisch. Da würde man sagen, in dem Augenblick, wo sich eine andere Mehrheit etabliert hat, haben die Gerichte auch einen anderen Blick auf das Recht. Das ist eine höher politisierte Form von Rechtsverständnis, die es in den USA gibt. Und das hat auch nicht nur Nachteile, das gibt, wie gesagt, auch eine gewisse Beweglichkeit. Aber das wird auch dazu führen, dass es jetzt nicht daran scheitern kann, wie es jetzt vielleicht zum Beispiel in Ungarn oder in Polen sein könnte, dass eine einmal eingesetzte Richterschaft im Grunde eine neue Mehrheit sabotiert. Das ist, glaube ich, keine Sache, die so typisch für die USA wäre.
Ich hätte jetzt noch mal nachgefragt. Ich habe einige Zeit in Polen gelebt und gearbeitet. Was wir in Polen sehen, das ist ja schon fatal, ja. Wie tatsächlich die PiS ein Land hinterlassen hat und schon in ihrer Regierungszeit die Punkte gesetzt hat, dass eine Veränderung durch eine nachfolgende demokratische Regierung massiv erschwert wird.
Ja, in Polen haben wir, glaube ich, auch durchaus auch nicht zuletzt auch durch deutschen Einfluss, wie auch in Ungarn, dadurch ein relativ sagen wir mal, ein stärkeres, härteres Verfassungsinstitutionenverständnis. Mal zu sagen, also die Verfassung gibt was vor, daran muss man sich halten und wir haben Institutionen, die das ausdefinieren. In Amerika haben wir eher ein fluideres, dann doch immer an der jeweiligen Mehrheit orientiertes Verfassungsverständnis. Was man aber auch sagen muss zu Polen ist natürlich, dass der eingeschlagene Weg dann der wiedergewählten Tusk-Regierung natürlich dann doch vielleicht am stärksten dadurch behindert wurde, dass dann ein anderer Präsident gewählt wurde. Also es ist ihnen dann auch nicht gelungen, trotz der ganzen aus unserer deutsch-liberalen Sicht vielleicht Misere der PiS-Regierung, nachhaltige politische Mehrheiten zu organisieren. Und da würde ich sagen, also es gibt jetzt keine Anzeichen dafür, dass die Wahlen nicht frei und fair waren, die Präsidentschaftswahlen. Das ist dann doch vielleicht auch ein bisschen Versagen des liberalen Lagers gewesen, dass sich da vielleicht auch so ein bisschen an der falschen Wählerschaft orientiert hat. Da kann ich wenig zu sagen, aber das muss man sagen. Es gibt natürlich für diese Obstruktion, die wir da jetzt beobachten können, einfach auch ein politisches Mandat.
Also ich bin jetzt 67 Jahre und in diesen 67 Jahren, soweit ich mich dann schon erinnern kann, habe ich nie erlebt, dass die liberale Demokratie aus meiner Sicht jedenfalls so gefährdet wie heute ist. Ich habe als Journalist auch viele Kommentare für Freiheit und liberale Demokratie geschrieben, aber das war ja im Vergleich zu heute, ja, ich würde mal sagen, eher Peanuts. Ich frage mich aber andererseits, sind wir vielleicht zu empfindlich und ist der Alarmismus vielleicht zu groß? Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie merke ich überhaupt, dass in dem Falle jetzt unsere liberale Demokratie ins Rutschen gerät? Ist das nicht ein schleichender Prozess oder woran kann ich das festmachen?
Ja, also ich finde jetzt den Prozess im Moment nicht so schleichend. Ne? Also ich würde sagen, ich sage ja immer, ich habe die Krise der Demokratie nicht vorhergesehen. Ich habe zum Beispiel die Krise der Automobilindustrie vorhergesehen. Ich fand, die war relativ leicht vorhersehbar.
Seit 2000er Jahren
wusste eigentlich jeder. Und dass sie darauf nicht reagiert haben, ist anscheinend auch ein bisschen Problem der Unternehmen, würde ich dann mal sagen. Ja. Während ich sagen würde, so im Jahr 2014, also sagen wir mal so vor der Flüchtlingswelle, wenn ich es so nennen darf, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass jetzt solche Dinge passieren, wie nämlich, dass wir jetzt bei einer Partei sind, die, glaube ich, da gibt es schon Konsens, systemverändernd ist und systemsprengend vermutlich auch ist, dass eine Partei liegt, die bundesweit bei 25-30% liegt. Ich finde, das ist schon auch ein relativ klarer Indikator und sich die AfD anzuschauen, einfach wie sie habituell ist, wie sie reden, wie sie mit ihrem politischen Gegner, über ihren politischen Gegner reden, wie sie das Land auch schlecht reden, das ist schon irgendwie, würde ich sagen, erstmal ein ganz solider Indikator. Nicht? Ich bin jetzt ja auch schon etwas länger dabei und würde sagen, so, ich habe wirklich auch 10, 15 Jahre lang sehr, wenn ich so mit Leuten diskutiert habe über Demokratie, mal gesagt, ihr wisst eigentlich gar nicht, was eine Krise ist, denn ihr hört mal auf zu jammern und alles ist gleich eine große Krise und so, das ist lächerlich im Vergleich zu den allermeisten Epochen der Weltgeschichte. Und auch mit den meisten in demokratischer Regierung. Aber das würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr so sehen. Nicht? Sondern würde sagen, muss jetzt nicht alarmistisch sein, aber man würde schon denken, das ist jetzt ein ernsthaftes Problem. Und man sieht ja auch so ein bisschen die Hilflosigkeit der, sagen, immer noch Mehrheitspolitik der Liberalen, darauf zu reagieren. Ich weiß, gibt anscheinend da kein Rezept. Es ist schwierig. Es gibt auch immer die Versuchung, dem dann nachzugeben, weil man damit vielleicht eher nochmal bei der Wählerschaft Erfolg hat. Also da ist ja, sozusagen, gibt es keine jetzt übergreifende Strategie. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also wenn man jetzt sagen würde, wir kommen jetzt langsam an so einen Punkt der Sättigung und vielleicht ist es auch normal, dass es 15-30% Systemgegner in der Ordnung gibt. Das kann man ja immer auch nochmal so rum überlegen. Sagen, ja, okay, aber wir erleben halt doch wenig an sagen jetzt so an Sättigung, an Überdruss oder die Leute sind noch nicht gelangweilt von der AfD, sondern sie wächst einfach weiter vor sich hin und die anderen wissen nicht, was sie tun sollen. Das ist jetzt nicht so ein gutes Zeichen.
In der Situation inszenieren sich autoritäre Politiker ja auch gerne als entschlossene Problemlöser, beziehungsweise es wird aus der Bevölkerung auch immer wieder gesagt, wir brauchen endlich Personen, die wieder etwas durchsetzen, die wieder eine klare Politik machen. In Klammern steht dann zwar, natürlich sollte es die Politik sein, die mir selber gefällt, aber das ist ja ein wiederkehrendes Schema. Es wirkt auf viele Menschen attraktiv, gerade in Krisenzeiten. Warum erscheinen solche autoritären Lösungen so verführerisch, obwohl eigentlich jeder weiß, dass Demokratien langfristig stabiler und erfolgreicher sind.
Naja, auf der einen Seite glaube ich, weiß ich nicht, ob es jeder weiß. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, vielleicht machen wir es mal andersrum. Vielleicht ist ja die Stabilität der bundesrepublikanischen und der europäischen, westeuropäischen Demokratien auch eher eine unwahrscheinliche Konstellation gewesen. Und vielleicht müssen wir uns gar nicht so sehr darüber wundern, warum die Demokratie jetzt in die Krise gerät, sondern vielleicht müssen wir uns eher darüber wundern, dass sie es 60, 70 Jahre so gut geschafft hat. Nicht? Dann wäre man nämlich schon dabei, sich zu überlegen, unter welchen Bedingungen das war. Und eine der Bedingungen war ja sicherlich, dass die eigentliche Systemalternative, nämlich die Sowjetunion bis 1989 oder der Ostblock, ja sagen, nicht nur irgendwie nicht besonders legitim wirkte, sondern auch nicht besonders funktional. Und die Kombi wäre natürlich sehr gut, wenn man sagen konnte, also ihr seht, ihr habt ein System, das ist nicht nur undemokratisch, sondern es ist auch irgendwie ärmlich, um es mal so ganz einfach zu formulieren.
Ja.
Und das ist natürlich so ein bisschen allein schon mit dem Aufstieg von China und anderen Ländern, glaube ich, so ein bisschen vorbei. Nicht? Also wir sehen jetzt natürlich schon ganz ungewöhnliche Sachen. Wir sehen erfolgreiche Wissenschaft ohne Wissenschaftsfreiheit. Wir sehen erfolgreiches Wirtschaften ohne Eigentumsgarantie, private. Nicht? Also wir sehen auf einmal so ein Gegenmodell. Und das würde ich gar nicht unterschätzen, auch wenn jetzt der Diskurs gar nicht so sehr über China ist. Damit ist aber so eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der man glaubt, demokratische Ordnungen würden auch besonders gut problemlösend sein, ist vielleicht so ein bisschen in Frage gestellt. Und dann glaube ich, grundsätzlich ist es natürlich ein Dilemma für demokratische Politik, dass sie natürlich gewählt wird, um zu handeln und gleichzeitig aber von ihr erwartet wird, dass sie Regeln einhält, Erwartungen stabilisiert und so weiter. Und beides steht natürlich in gewisser Weise in einem Widerspruch. Und ich glaube, eine ganz große Stärke der AfD, die vielleicht auch ein bisschen damit zu tun haben könnte, dass sie halt doch irgendwie nicht nur, mittlerweile ja nicht mehr wirklich, aber doch maßgeblich auch eine ostdeutsche Partei ist, eine Partei mit einem ostdeutschen, einer ostdeutschen Herkunft, ist natürlich schon dieses Glauben, dieses Vermitteln der Glauben, einen Glauben von Handlungsfähigkeit von Politik, nicht? Und das ist jetzt ja erst per se nichts Schlechtes. Das hat vielleicht auch was damit der Erfahrung zu tun, dass die DDR-Regierung gestürzt wurde, also Ostdeutsche haben halt mal gesehen, wenn die Regierung gefallen ist und Westdeutsche, für die ist das irgendwie ganz undenkbar. Aber es ist vielleicht eine sehr ermächtigende Erfahrung. Und damit ist immer mein Eindruck, also diese Vermittlung, dass man Dinge ändern kann, die wird eigentlich vor allem von der AfD überhaupt noch sozusagen transportiert, wenn die anderen Parteien so ein bisschen eigentlich erstmal so darauf verweisen, dass alles nicht geht. Das ist völlig legitim, das ist auch irgendwie, glaube ich, nichts, was man vorwerfen kann, aber es wird auch nicht besonders gut erklärt.
Wenn wir mal zurückschauen, die Demokratie war ja nie konfliktfrei. Wie sollte es anders sein? Denken wir an Watergate, denken wir bei uns an die Spiegel-Affäre oder den RAF-Terror. Immer wieder stand auch das System ja massiv unter Druck. Und doch ist es gelungen, dass es sich erneuert. Sie, Herr Professor Möller, analysieren ja, wie politische Ordnung auch unter extremem Druck funktioniert. Und was ist aus Ihrer Sicht als Staatsrechtler der wichtigste, ich nenne es mal so, Stoßdämpfer im Grundgesetz, der uns auch heute, wo die Situation mindestens vielleicht genauso dramatisch ist wie die Beispiele, die ich genannt habe, oder gar dramatischer, was schützt uns da vor einem autoritären Durchmarsch?
Also grundsätzlich würde ich sagen, hat uns so politisch würde ich ja immer, ich fange nochmal politisch an und komme dann zu den rechtlichen Institutionen und zu den anderen. Politisch würde ich sagen, muss man sich natürlich einfach klar machen, wir hatten keine wirkliche Außenpolitik. Nicht? Wir waren sozusagen außenpolitisch komplett abgepuffert über die NATO und die USA. Und das ist natürlich schon für so ein System extrem entlastend. Nicht? Also ein System hat ganz andere Spielräume, wenn es nicht auf der Seite irgendwie auch noch irgendwie funktionieren muss. Und deswegen ist halt der Fall der Mauer, so schön er ist, halt auch gleich ein Grund für eine wahnsinnige funktionale Destabilisierung. Ich meine, das ist normativ alles schön, es war ein Sieg der Freiheit, aber es hat sozusagen das Politikmachen einfach viel, viel anspruchsvoller gemacht. Das scheint mir erstmal der Punkt zu sein, auf den man nochmal hinweisen muss, damit man nicht denkt, das ist mir selbstverständlich. Mhm. Institutionell würde ich sagen, sind wir ein Land, das sehr viele, also das natürlich schon irgendwie ein sehr hohes Vertrauen in Rechtsformen hat. Nicht? Manchmal auch vielleicht ein zu hohes, und das wird ja auch immer beklagt, Legalismus, Bürokratie und solche Dinge. Aber ich glaube, es sind tatsächlich auch diese Dinge, die so ein bisschen dem Land vielleicht eine gewisse Stabilität geben und dafür sorgen, dass man jetzt vielleicht nicht ganz so einfach jetzt auch einfach so das Land übernehmen kann. Nicht? Also wir haben eine sehr selbstbewusste und sehr unabhängige Gerichtsbarkeit tatsächlich auf allen Ebenen, nicht nur das Bundesverfassungsgericht, sondern wir haben so eine Selbstverständlichkeit, mit der Gerichte sozusagen Entscheidungen treffen. Erinnern wir uns ganz lange her, Sie wissen das noch, aber die meisten vielleicht nicht mehr. wir erinnern uns, ein Bundeswirtschaftsminister wie Graf Lambsdorff wird in den 80er Jahren angeklagt und irgendein Amtsrichter in Bonn entscheidet dann darüber. Das ist ja, das kann man sich in Frankreich nicht vorstellen, nicht? Sondern mit einer großen Selbstverständlichkeit werden irgendwelche Regeln einfach eingehalten und dann ist das dann halt so. Dann muss er vielleicht auch zurücktreten. Also das scheint mir schon eine große Stärke des Systems zu sein. Der ist natürlich auch nochmal so ein bisschen diesen föderalen Sand im Getriebe, über den ja auch alle klagen, der auch dabei hilft, glaube ich, so eine gewisse Stabilität zu schaffen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch sehr starke öffentlich-rechtliche Institutionen, die zwar ausgehungert und auch irgendwie klein gemacht werden können, aber die natürlich erstmal da so ein bisschen auch für sich stehen und die im Grunde andere Arten von Öffentlichkeiten garantieren, also Rundfunkanstalt, aber natürlich auch was wie Universitäten zum Beispiel, nicht wahr? Deswegen muss man auch so aufpassen im Moment in dieser Diskussion, die wir ja auf diesen Fronten führen, dass der politische, auch der wohlgemeinte politische Einfluss auf Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Rundfunkfreiheit natürlich immer auch vor dem Hintergrund von anderen politischen Mehrheiten gesehen werden muss. Und man sehr aufpassen muss, dass da eine gewisse Ungeduld und ein gewisser Druck, den ich jetzt schon auch so bei den demokratischen Politikern fühle, öffentliche Institutionen so ein bisschen zu politisieren, unter Druck zu setzen, dass der halt irgendwie sehr gefährlich ist und im Grunde auch ja ein bisschen so eine Vorübung sein könnte, dafür solche Institutionen dann tatsächlich irgendwie zu schleifen.
Mhm. Sie haben den Punkt gerade angesprochen. Häufig werden Gerichte als die stillen Helden bezeichnet. Gleichzeitig besteht auch die Gefahr natürlich der Politisierung der Justiz, wenn Gerichte immer häufiger politische Grundsatzentscheidungen korrigieren müssen. Wo verläuft die Grenze zwischen notwendiger Kontrolle und juristischer Überdehnung?
Naja, die Grenze kann man, glaube ich, gar nicht bezeichnen. Das ist, glaube ich, eine innerjuristische Grenze, die man sozusagen anhand irgendwelcher Fälle aufmachen müsste. Ich glaube, man sieht nur zweierlei. Auf der einen Seite ist die Bundesrepublik ist halt immer schon sehr robust verrechtlicht worden. Also wir haben im Grunde schon in den 50er Jahren, fangen wir an, irgendwie Fragen wie die Wiederbewaffnung den Status öffentlicher Rundfunkinstitutionen Anfang der 60er. Also wir fangen ganz früh an, sehr, sehr politisierte Fragen irgendwie vor Gericht zu tragen. Und irgendwie haben wir uns auch damit abgefunden, dass das dann akzeptiert wird. Ich erinnere daran, was ja den meisten gar nicht aufgefallen ist, dass ich glaube, der maßgebliche Beitrag zum Ende der Ampelkoalition bestand in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die letztlich den Konsens, gemeinsam zumindest Geld ausgeben zu können, durch die Aufhebung von bestimmten Haushaltselementen des Bundeshaushalts dann irgendwie beendet hat. Nicht? Und da kann man jetzt viel drüber sagen, ist das gut oder ist das schlecht? War das eine gute Entscheidung, war das eine schlechte Entscheidung? Es war jedenfalls eine Entscheidung, die am Ende eine Regierung mitgestürzt hat und es ist eigentlich keinem aufgefallen. Also deswegen würde ich sagen, wir sind offensichtlich immer noch, und das ist vielleicht auch ein Problem, aber es ist erstmal so, wie es ist. Wir sind doch in so einem Modus, in dem wir eigentlich uns damit abfinden oder akzeptieren, dass wir ein sehr hohes Maß an Verrechtlichung der Politik haben. Und das politisiert die Justiz jetzt auch gar nicht im Moment so. Also das ist ja so eine alte These, dass sozusagen je mehr die Gerichte entscheiden, desto politischer werden sie in so einem parteipolitischen selber. Das kann man eigentlich gar nicht so richtig beobachten. Es ist jetzt gar nichts, was ich mir so institutionell wünschen würde. Das ist jetzt nicht meine Idealwelt, wo irgendwie das Bundesverfassungsgericht einen Bundeshaushalt aufhebt. Aber als Verfassungsrechtler finde ich das auch eher vielleicht ein bisschen seltsam. Aber ich würde schon sagen, als Beobachter des politischen Systems fahren wir damit eigentlich ziemlich gut.
Die Demokratie lebt ja auch vor allem von der Beteiligung von uns allen. Mhm. Und viele fühlen sich heute aber ohnmächtig, erschöpft, nicht ausreichend beteiligt. Die Gesellschaft, habe ich den Eindruck, wird immer zersplitterter. Auch extreme Minderheiten verlangen nicht nur Aufmerksamkeit für ihre Anliegen, sondern wollen sie auch gleich gelöst haben. Mich würde mal interessieren, in Ihren Arbeiten betrachten Sie ja Demokratie auch aus philosophischer Sicht. Und in dieser Welt der Echtzeitkrisen wird ja demokratisches Aushandeln oft träge, wirkt langsam und ist aber vielleicht sogar das, was etliche jetzt als Schwäche erkennen, sogar eine Stärke und eine Schutzmauer gegen Populismus.
Ja, es ist schwierig, nicht? Weil man ja, ich gar nicht den Eindruck habe, dass das so träge ist. Ich habe den Eindruck, dass wir teilweise dann auch wieder sehr schnell Sachen entscheiden, wenn es denn mal sein muss. Und man nicht so genau, also auch für mich ist, den ich das System jetzt durchaus wohlwollend beobachte, nicht immer so ganz klar zu erkennen, wo wird eigentlich jetzt mal langfristig nachgedacht und geplant und wo wird einfach irgendwas schnell entschieden. Und dann geht es auf einmal auch ganz schnell, aber ist vielleicht nicht so gut gemacht. Also ich würde tatsächlich sagen, so ein bisschen fehlen so Reflexionsräume im Moment. Ich weiß, also es fehlt einfach Leute, die eine langfristige Strategie haben, die über Dinge mal wirklich auch nachdenken und die so ein bisschen rausgenommen werden. Die werden auch oft gar nicht ernst genommen, weil man dann doch irgendwie operativ irgendwas will. Und ich würde schon sagen, es gibt so einen Widerspruch auch im Publikum. Und ich glaube, die Leute selber haben natürlich auch selber widersprüchliche Erwartungen an Politik. Sie sagen, es wird oft gesagt, wir werden zu wenig beteiligt. Beteiligungsangebote werden aber oft auch gar nicht wahrgenommen. Und wer hat auch schon die Möglichkeiten, sich an solchen Beteiligungsangeboten da mitzumachen? Ich weiß, das sind Leute, die selber irgendwie sehr viele Zeitressourcen haben. Es ist dann auch oft so eine bestimmte Klientel, die das kann, aber viele andere können es halt nicht. Alleinerziehende Mütter mit drei Kindern können wahrscheinlich nie noch irgendwie in die Town Hall gehen. Nicht? Das ist, also da ist irgendwas anders als zur Wahl. Also da würde ich sagen, ist einerseits so ein bisschen diese Behauptung, wir würden gerne beteiligt werden, aber dann sieht man doch wenig Engagement. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Tatsache, dass vielleicht die Leute dann doch zwar sagen, sie wollen beteiligt werden, aber eigentlich nur ein bestimmtes Ergebnis haben wollen, wie Sie ja selber schon gesagt haben. Ja. Also da würde ich persönlich jetzt, also ich habe es natürlich leicht, ich bin kein Politiker, aber ich würde immer sagen, da muss man die Leute auch mal ein bisschen mehr mit ihren eigenen Widersprüchen konfrontieren und vielleicht auch nochmal irgendwie denen auch sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Hier ist auch ein Problem. Generell finde ich, dass die Politik dem Publikum gegenüber vielleicht zu nachgiebig auftritt und sehr oft auch einfach glaubt, wenn ja ein bestimmtes öffentliches Sentiment, ein bestimmter Eindruck, ein bestimmtes Ressentiment auch sich so durchsetzen, dann müssen wir da irgendwie glauben daran, dass es richtig ist, anstatt dem Publikum mal zu sagen, ihr irrt hier, nicht? Das war immer eine große Stärke demokratischer Politiker, ihren eigenen Wählerinnen auch mal zu widersprechen und so einen Eigenstand zu haben. Im Moment scheint mir so ein bisschen der Eindruck zu sein, diskursiv wird immer nachgegeben nach irgendwelchen Eindrücken, Moden, Aufwallungen ja. Und so weiter. Dafür bleiben halt auch immer alle im Amt, nicht? Also zurücktreten tut auch keiner mehr, nicht? Und umgekehrt wäre es vermutlich besser, nicht? Wenn man ab und zu einer gehen würde, aber dafür man dem Publikum ein bisschen mehr Kontra geben könnte.
Was ich ganz interessant finde, dass Sie gesagt haben, es fehlt auch an einer langfristigen Strategie. Dieses Empfinden haben ja sehr viele. Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, was wir quasi jeden Tag an Veränderungen erleben, man ist schon ganz gespannt, was wird jetzt wieder kommen, wenn Trump aufgewacht ist. Es wird unglaublich schwierig, überhaupt noch längere Perspektiven zu entwickeln. Ich habe gerade gestern einen Podcast gehört, wo ein Experte sagte, mittlerweile traut sich doch schon keiner mehr, eine 5- oder 10-Jahres-Perspektive zu entwickeln, vor allen Dingen deshalb, weil wir KI haben. Und es ist heute völlig unabsehbar noch, wohin sich das Ganze entwickeln wird, wo wir in 10 Jahren stehen werden. Also die Unsicherheit hat zugenommen und eine verlässliche, vernünftige Perspektive den Menschen auch zu zeigen, war vielleicht vor 20 Jahren noch sehr viel einfacher als in der augenblicklichen Gemengelage.
Klar, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein Teil des Problems. Man wird selber zum Teil des Problems, wenn man sich sozusagen so ins Boxhorn jagen lässt, wenn man sich sagen, auch so sagt, jetzt kommt noch die KI, jetzt kommt noch das und das, wir wissen gar nicht mehr, was wir tun sollen. Anstatt sich nochmal zu überlegen, ob tatsächlich all die Dinge, die so passieren, so unvorhersehbar waren. Nicht? Also, dass die Europäische Union geopolitisch sich komplett abhängig gemacht hat von Amerikanern und von den anderen Mächten und dass das auf Dauer ein Problem werden wird. Also das haben Leute schon vor 20, 30 Jahren beschrieben, ehrlich gesagt. Also das ist auch jetzt auch nichts, wo man irgendwie, muss man auch nicht digital kompetent für sein oder sonst was, das kann man sagen, kann man irgendwie mit einer gewissen, man braucht eine gewisse Distanz, nicht wahr, zum Diskurs. Und je hektischer der Diskurs wird, desto mehr braucht man eigentlich Institutionen, die sich darauf nicht einlassen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht eher die Aufgabe, nochmal zu schauen, wie kann man eigentlich Dinge einrichten, wo Leute einfach mal so ein bisschen davon losgelöst werden und vielleicht auch mal 3 Wochen nicht ins Internet gucken. Und einfach
ja, das wäre ein guter Vorschlag, ja.
Also ich bin jetzt, also ich mich beeindruckt das jetzt immer weniger, weil ich auch sehe, also auch diese Digitalisierungs- Semantik, die man sagt, es wird jetzt alles komplizierter, wir können es nicht mehr, das ist natürlich auch so ein bisschen Ziel der Leute, die das streuen, dass im Grunde keiner mehr die Welt versteht außer der Maschine, damit dann die Leute die Maschinen verkaufen, irgendwie ganz schlicht formuliert. was davon haben. Und ich finde, da dem muss man schon irgendwie entgegensetzen, dass vieles von dem, was im Moment passiert, erklärbar ist, nicht wahr? Und auch nicht völlig unvorhersehbar war.
Herr Müllers, Demokratie lebt vom Streit, aber auch vom Nachgeben. Der Kompromiss gehört selbstverständlich dazu. Haben wir ein bisschen verlernt in Zeiten der Polarisierung, den Kompromiss als positives Ergebnis, als Sieg zu vermitteln und nicht als Niederlage zu begreifen und auch so zu kommunizieren?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, in so Zeiten, in denen alle angespannter werden und so ein bisschen extremer, in den Zeiten ist es natürlich eigentlich angezeigt, dass alle eher so ein bisschen nachgiebiger und weicher werden und irgendwie schauen, wo die wirklichen Gegner sind und wo sozusagen einfach nur Leute sind, mit denen man vielleicht nicht in allem übereinstimmt. Und mir ist es schon bei der Ampel aufgefallen, wenn ich darauf nochmal zurückkehren darf, dass die, ist schon damals sehr irritiert, dass ich immer das Gefühl hatte, das war vielleicht auch unterschiedlich verteilt zwischen den Parteien, aber trotzdem so der Eindruck war so ein bisschen, es geht eher darum, dass man so seine Stammwählerschaft zufriedenstellt, als darum, dass man so ein bisschen lautlos regiert. Und vielleicht hätte man am Ende, wenn man lautlos regiert hätte, dann doch auch wieder mehr Wählerstimmen bekommen, als wenn man einfach seine Stammwählerschaft befriedigt, nicht? Also es ist so ein bisschen so ein Tribalismus ausgetreten, wo alle wahnsinnig Angst haben vor den Wahlen und deswegen ihr Chorpublikum so ein bisschen zusammenhalten wollen. Wo doch vielleicht so eine etwas inklusivere Ansprache und dafür aber so ein bisschen weniger öffentlicher Konflikt, auch gerade im Regieren, im koalitionären Regieren, vielleicht besser wäre. Nicht? Also das scheint mir schon ein Problem zu sein. Es scheint mir auch sozusagen machttaktisch nicht so immer das Schlauste zu sein, den Leuten, die einen sowieso wählen, noch sozusagen nach dem Mund zu regieren.
Was wir noch nicht angesprochen haben, ist der unglaubliche Einfluss, und der wächst ja noch zunehmend, der sozialen Medien. Ich sehe darin auch einen wesentlichen Grund der Polarisierung. Ein gesundes Misstrauen der Bürger gegenüber Demokratie ist ja sehr wichtig, und das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um Demokratie zu reformieren, sie weiterzuentwickeln. Aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind, einen einigermaßen vernünftigen Diskurs miteinander zu führen, weil jeder nur noch auf seiner Meinung beharrt, ist das natürlich auch oder kann das demokratiezersetzend sein.
Ja, ich meine, ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Also ich glaube, wir werden den eigentlichen Einfluss der sozialen Medien werden wir wahrscheinlich erleben in den Generationen, die wirklich damit groß geworden sind. Und das kann schon sein, dass das irgendwie ganz böse wird. Die Kinder, die jetzt sozusagen, also die jetzt 20-Jährigen sind vielleicht so die Ersten, bei denen das dann so durchschlägt. Ich glaube auf der anderen Seite, dass diese ganze Geschichte von dem wahnsinnigen Einfluss der sozialen Medien natürlich auch eine Geschichte ist, die sozialen Medienunternehmen auch ein Interesse haben, nicht wahr? Also, denn die, wenn sich rumspricht, wie wahnsinnig einflussreich die sind, dann ist das sozusagen ja ihr Geschäftsmodell, mit dem man dann sich so einen Einfluss auch kaufen kann. Vielleicht ist das so. Ich finde ich bin jetzt kein Medienforscher, aber ich finde die Forschungslage, die ich immer so aus der zweiten Hand so rezipiere, immer so ein bisschen durchwachsen. Also gibt's wirklich, irgendwelche radikalisierenden, geschlossene Gruppen und so weiter, das ist ja alles nicht so ganz klar. Also das ist doch immer sehr, sehr uneindeutig. Ich würde tatsächlich vermuten, dass man eine anständige Diktatur halt ja auch mit dem Fernseher machen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die alten Leute, die Orban wählen, ob die jetzt irgendwie durch Spotify...
Das ist ein guter Hinweis.
Das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig. Also wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht noch kommen kann, aber im Moment würde ich sagen, hat das sehr viel mit sehr klassischen Fragen von Medienregulierung zum Beispiel zu tun. Nicht? Also wenn man eine unabhängige Medienlandschaft hat und eine unabhängige Institution und auch vielleicht ein unabhängiges öffentlich-rechtliches Fernsehen, dann passiert das vielleicht nicht in der gleichen Weise. Und vielleicht muss man da einfach sagen, das sind eigentlich die ganz guten alten Rezepte einer vielfaltsichernden Medienregulierung, die da irgendwie hin müssen. Das Problem ist dann wahrscheinlich auch eher, dass den Medien halt irgendwie so ein bisschen die wirtschaftliche Grundlage wegbricht. Aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit Regulierung zu tun, weil man natürlich sozusagen in dem Augenblick, wo die einen die Informationen besorgen und die anderen sie verbreiten und die sie verbreiten, davon was verdienen, wir natürlich irgendwie eine falsche Anreizstruktur haben. Aber ich würde so ein bisschen diese technologische ich würde das nicht so technologisch formulieren, diese Probleme. Es sind eigentlich sozusagen Regulierungsprobleme, die wir von anderen Technologien auch schon kennen.
das weitergedacht, was Sie ansprach mit freier Presse, sehen wir immer daran, wenn Aufständische kommen und zuallererst mal den öffentlichen Rundfunk besetzen, weil sie dann den unmittelbaren Zugriff haben auf die Deutungshoheit, zumindest mal für eine gewisse Zeit, was sich sicherlich verändert mit sozialen Medien. Aber was würden Sie sagen, was macht Demokratien, was sind die Hauptelemente, dass Demokratien resilienter werden gegen einen schleichenden oder auch disruptiven Bruch in der demokratischen Entwicklung?
Ja, also ich glaube ja tatsächlich, also anders jetzt auch als viele meiner Kollegen, glaube ich so richtig, halten Institutionen auf Dauer demokratiefeindliche Mehrheiten nicht auf. Nicht? Also so die Vorstellung, man malt jetzt, schreibt jetzt ins Grundgesetz irgendwas rein und macht die Gerichtsbarkeit stark, das ist schon wichtig, das ist eine große Kultur, die wir auch sehr ausgeprägt haben, aber auf Dauer kann man gegen Mehrheiten nichts machen. Und deswegen scheint mir das Wichtige tatsächlich auch, also deswegen sollte man schon drüber nachdenken, wie man Sachen wie Unabhängigkeit von solchen Institutionen sichert. Da gibt es sicherlich auch technisch eine Menge zu machen. Man sollte nochmal aber auch klar machen, dass die Politik, die heute anfängt, ja die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Universitäten und so weiter irgendwie ranzunehmen, dass die im Grunde schon so eine Art Probebühne liefert für eine autoritäre Übernahme. Also man müsste den Politikern heute nochmal sagen, dass sie sehr vorsichtig sein müssen, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, was eine Kunstakademie belagern oder sowas. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das Wichtigste für eine Demokratie halt ist Mehrheitsbildung. Nicht? Also es müssen im Grunde die demokratischen Kräfte immer bereit sein, miteinander zu handeln und ihre unmittelbaren politischen Präferenzen irgendwie hintanzustellen. Also wenn man das nicht hat, dann hilft auch keine Institution mehr weiter.
Ja, in unserer Mutmacherstaffel geht es ja nicht darum, Risiken zu beschönigen, sondern handlungsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund, was macht Ihnen persönlich Mut, wenn Sie auf die Zukunft der Demokratie blicken?
Naja, in Deutschland würde ich tatsächlich sagen, haben wir immer noch eine sehr große Mehrheit von Leuten, die an die Demokratie glauben, die ich jetzt auch nicht erodieren sehe. Ich würde immer sagen, man muss auch mal ein bisschen mehr darüber sprechen, dass es irgendwie 70-80% von Leuten gibt, die halt irgendwie mit großer Selbstverständlichkeit in Demokratie wählen, das bei einer doch natürlich auch der AfD zu verdanken, aber trotzdem halt auch trotzdem zu benennen, eher steigenden Wahlbeteiligung in den letzten Jahren dann auch wieder, man schon sieht, dass es da ein gewisses Mobilisierungspotenzial gibt. Und was mir auch Mut macht, ist dann trotz allem, dass die europäische Integration in gewisser Weise auch als ein gewisser Dämpfer dieser politischen Entwicklung funktioniert. Das ist dann trotz allem irgendwie eine Kompromissfindungsmaschine, in der auch Rechte, Linke und alle irgendwie dann wieder zusammenfinden müssen. Und diese Kompromissfindungsmaschine ist auch gar nicht so uneffektiv, wie immer getan wird. Die ist in gewisser Weise die ist schon langsam, aber sie ist auch zäh. Und wir sehen, wenn wir uns die europäische Integration heute angucken und vergleichen sie mit dem Stand vor 25 Jahren, ist es wahrscheinlich die globale Institution, die den meisten institutionellen Fortschritt gemacht hat. Also die USA haben sich nicht so entwickelt institutionell und die Bundesrepublik auch nicht. Und das muss man dann auch mal zur Kenntnis nehmen und sehen, dass da schon was passiert.
Mit weiterem Steigerungspotenzial, ohne Zweifel, was ja, die Entwicklung der Europäischen Union angeht. Herr Müllers, wenn Sie einen Satz formulieren müssten, der Menschen in unsicheren Zeiten stärkt, wie würde er lauten?
Naja, würde wahrscheinlich lauten, in weltgeschichtlicher Perspektive leben wir doch noch in sehr sicheren Zeiten.
Ja.
Ja, das kann man unterschreiben. Ja, wir stellen allen unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern im Podcast auch eine einheitliche Schlussfrage. Das wollen wir auch bei Ihnen tun. Sie haben sie in Teilen schon beantwortet, was die Demokratie angeht. Aber was gibt Ihnen ganz persönlich, und zwar nicht nur als Experte, sondern auch als Bürger, Zuversicht?
Zuversicht gibt mir in gewisser Weise auch nochmal so einen Blick in die Geschichte und der Umstand, dass es dann doch irgendwie auch immer weitergegangen ist und dass Leute, glaube ich, schon mehr Mut brauchten als ich persönlich, sagen, weiterzumachen. Und davon kann man schon auch zehren.
Danke, das nehmen wir gerne so mit. Das ist die Zuversicht, die uns in die Zukunft begleitet und sicherlich eine gute Basis für die Gestaltungsfähigkeit und den Gestaltungswillen ist. Wir dürfen uns sehr bedanken, Herr Professor Müllers, für Ihre Antworten, für Ihre Einsichten in die Situation und auch Zukunft der Demokratie und vor allem, was Ihnen Mut und Zuversicht macht. Und ich glaube tatsächlich, die Institutionen in Deutschland, wir haben sie, wir können uns nicht darauf ausruhen. Die Politik ist aufgefordert, eine klare Politik zu machen, Bürger zu beteiligen, aber auch Bürgern zu erklären, die Themen anzugehen. Sie haben nochmal sehr klar gesagt, auch die Mehrheit wählt demokratisch. Wir haben keine Krise, dass die Wähler sich von der Politik verabschieden und sagen, wir beteiligen uns nicht mehr, weil es sowieso sinnlos ist, sondern die Bürger gehen zur Wahl und sie wählen überwiegend demokratisch. Aber wir sollten die Warnsignale natürlich nicht übersehen, die wir haben. Und es reicht nicht aus, Institutionen demokratiefest zu machen. Das ist wichtig, aber das Entscheidende ist, die Mehrheit der Wählenden, die Mehrheit der Bevölkerung dann tatsächlich von demokratischen Parteien auch zu überzeugen und den demokratischen Rezepten, die die Zukunft gestalten soll. Wir bedanken uns sehr für Ihre Sicht der Dinge und wir fühlen uns bestätigt darin, dass wir weiterhin mit Mut in die Zukunft gehen.
Ja, ich danke für Ihre schönen Fragen.
Ja, und wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders natürlich zum zuversichtlich bleiben oder werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es die Stimmen, die nicht nur Probleme benennen, sondern auch Lösungswege aufzeigen und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung und Lebensentwurf.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, vergessen Sie nicht, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu auch in den Shownotes.
Zwei alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und ganz besonders zuversichtlich.